Und heute also der Abschluss des ersten Petrusbriefes. Und dazu habe ich euch zu Beginn eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich sehr amüsant fand. Die geht so. Ein Rabbi war zu einer christlich-jüdischen Konferenz gereist und da saß ich mit einem methodistischen Pastor, hört, hört, im selben Gästezimmer untergebracht. Könnt ihr euch vorstellen. Beide hatten bisher noch keine Gelegenheit, sich näher kennenzulernen und so ihre abendlichen Gewohnheiten des Zu-Bett-Gehens aufeinander abzustimmen. So kam es, dass der Rabbi bereits zu Bett gegangen war, als der Pastor sich anschickte, dasselbe zu tun. Als er seine Nachttischlampe nicht gleich nach seiner Abendtoilette ausschaltete, hörte er, wie der Rabbi nebenan sich räusperte. Klarer Hinweis, oder? Der methodistische Pastor fühlte sich dann eben zu einer kurzen Erklärung verpflichtet. Wissen Sie, sagte er, ich muss, bevor ich ins Bett gehe, noch einen Abschnitt aus der Bibel lesen. Sonst kann ich nicht einschlafen. Nach kurzem Überlegen antwortete der Rabbi, wissen Sie, und ich könnte nicht einschlafen, wenn ich vorher noch einen Bibeltext lesen würde. Der eine kann nicht einschlafen, weil er seinen Bibeltext noch nicht gelesen hat und der andere könnte nicht einschlafen, wenn er einen Bibeltext lesen würde. Der eine wird durch die Lektüre der Bibel seines Glaubens womöglich vergewissert und getröstet, noch so kurz bevor er ins Bett geht und in die Nacht, und der andere wird dadurch beunruhigt und in Frage gestellt. Also beim einen, so dachte ich mir, fällt der Blutdruck beim Bibellesen, beim anderen steigt er. Vielleicht könnt ihr heute Abend vor eurem Zu-Bett-Gehen ja nochmals den Bibeltext unseres Sonntages lesen. Was meint ihr? Bin gespannt. Es geht auf jeden Fall heute um den Schluss des ersten Petrusbriefes. Ganz hinten, bevor sozusagen die Abschiedsgrüße und die Verabschiedungen, steht dieser Text, 1. Petrus 5. Verse 5 bis 11. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Schlecht geschlafen haben vermutlich auch die Leute, an die dieser Text als erstes ging. Wenn wir wissen wollen, warum sie schlecht geschlafen haben, reichen uns eine kleine Beobachtung aus dem ersten Petrusbrief, die uns ja auch schon bekannt sein dürfte. Auf 4,5 Seiten, ist echt ein kleines, dünnes Büchlein, der erste Petrusbrief, auf 4,5 Seiten Bibeltext finden sich 12-mal ein Verb, das man übersetzt mit erdulden, erleiden, übel dran sein. Dieses Verb gibt es im ganzen Neuen Testament 42 Mal, kommt es vor und heißt Passio. 42 Mal im Neuen Testament und davon allein 12 Mal auf 4,5 Seiten 1. Petrusbrief. Passio. Ihr hört wahrscheinlich das Wort Passion heraus. Meistens ist damit das Leiden Jesu gemeint. Und das führt dann auch beim ersten Petrusbrief dazu, dass das Leiden von Jesus zum Vorbild für das Leiden der Christen wird. Leiden erscheint also im ersten Petrusbrief fast als etwas Normales. Leiden ein fester Bestandteil christlichen Lebens. Erleiden wie ein heftiges und gefährliches Sommergewitter nach heißen Tagen. Übel dran sein ist wie ein Sonnenbrand, weil man sich nicht eingecremt hat. Passio. So erleben also die Christen soziale Diskriminierung allein deshalb, weil sie glauben, weil sie von ihrem Glauben Zeugnis ablegen. Und wegen ihres Christseins werden sie wie Mörder, Diebe und Übeltäter vor Gericht gestellt. Immer wieder gehört Passio, erleiden, erdulden, übel dran sein dazu. Darauf sind sie eingestellt wie auf das Amen in der Kirche. Ob sie, diese Menschen, von denen ich gerade rede vormals, ob sie dazu ihr Amen, ihr Einverständnis fanden? Passio ist also der Grund dafür, warum Christen aus Kleinasien schlecht schlafen. Und obwohl dies so war, gab es sie, die Christen. Es kommt noch was dazu. Schwierig ist das Miteinander auch zwischen den Hirten und den Schafen in der Gemeinde, wenn ihr mal dieses Bildwort sozusagen ertragt, zwischen denen, die als Älteste die Gemeinde leiten und denen, die sich den Ältesten unterordnen sollen. Also gleich zwei Gefahren belastet diese Gemeinden. Bedrohung von außen, innergemeindliche Dissonanzen. Was würdet ihr ihnen schreiben? Was kann man ihnen sagen, wenn sie so angeschlagen und bedroht sind? Was für eine Seelsorge ist da dran? Am Ende des Briefes in unserem Text von heute finden sich fünf Hinweise, um durch diese harten Zeiten zu kommen und am Ende auch tatsächlich in den Hafen der Ewigkeit einzulaufen. Vielleicht ist es so, dass dich eine Sache, Bruder und Schwester, eine Sache davon heute Morgen unbedingt angeht. Ich ermutige dich sehr, nimm dir heute die eine Sache echt mit. Sprich nach dem Gottesdienst mit deinem Nachbarn darüber, welche Sache du heute für dich mitnimmst. Welche eine Sache Gott dir heute mitgibt. Also, fünf Hinweise, eure Aufgabe, sucht euch eines raus. Es beginnt mit dem ersten. Bindet euch die Demut um. Na, habt ihr Lust? Dieser Hinweis, bindet euch die Demut um, gilt zunächst den Hirten der Gemeinde. Also, heute würde man sagen, dem Pastor und der Gemeindeleitung. Bindet euch die Demut um. Und dieser Hinweis mit der Demut geht auch an die, die in der Gemeinde kein Amt und keine Aufgabe haben. Sie sollen sich den Ältesten unterstellen. Nochmal der Text, alle aber miteinander, deswegen alle. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich habe euch zu diesem Vers mal ein paar Worte von Adolf Schlatter mitgebracht. Adolf Schlatter lebt schon Weilchen nimmer und hat in Tübingen, da war der Professor für Neues Testament, 1938 zu diesem Text in alter Sprache einige Worte geschrieben, die ich euch lese. Also Adolf Schlatter zu diesem Vers. Die Gemeinschaft, schreibt er, besteht in der Gemeinde nur dann, wenn der Streit um Ehre, Macht und Größe ganz aus ihr beseitigt ist und jeder entschlossen ist, die anderen über sich zu erheben, ihnen die Freude und Ehre der großen Arbeit zu gönnen und ihnen bei ihr zu helfen mit völligem Verzicht auf jeden selbstsüchtigen Genuss. Diese Regel, so schreibt Adolf Schlatter weiter, gilt allen, auch den Schwachen, die nicht reden können und die nicht viel zu leisten vermögen und kein Amt haben. Aber ganz ebenso denen, die das Amt haben und tüchtige Arbeit tun und zu reden verstehen. Da unser natürlicher Trieb uns immer zu dem hinzieht, was uns wichtig und ehrenvoll erscheint, muss sich jeder mit aufmerksamem Entschluss immer wieder zum Kleinen und Unscheinbaren wenden und sich, ihr ahnt schon, die Demut anziehen, wie sich der Diener den Schurz umlegt. Letzter Satz. Soweit wir aber nach unserer Größe und Ehre greifen. Beginnen wir, und jetzt wird es ziemlich zuspitzend, beginnen wir den Streit mit Gott. Sag den Satz nochmal. So wie wir nach unserer Größe und Ehre greifen, beginnen wir den Streit mit Gott. Dagegen bekomme ich echte Größe, wenn ich nichts für mich suche, sondern als ein Gewinner unter den anderen stehe. Denn da ist Gottes Gnade. Also, Schlachter in Kurzformat würde ich folgende Variante euch anbieten, wenn ihr euch das merken wollt, für die, die es betrifft. Wenn das dein Punkt ist. Wenn Schlatter recht hat, gibt es in der Gemeinde nur Schürzenträger. Nur Diener. Demut steht womöglich, ich weiß nicht, wie es euch geht, nicht so hoch im Kurs. Doch wir können es uns leisten, Schürzen umzubinden, weil wir nicht von der eigenen Größe leben, noch von der wir von anderen Menschen sozusagen Größe zugetragen bekommen. Sondern wir leben von der Größe und der Liebe Gottes. Und es könnte passieren, dass das wegrutscht, wisst ihr? Und dann bin ich auf die eigene Ehre, auf die eigene Größe fixiert und konzentriert. Damit beginnen wir einen Streit mit Gott. Deswegen, wir leben, du lebst von der Liebe und Größe Gottes. Erster Hinweis, bindet euch die Schürze um. Ob das dein Punkt ist? Wenn ja, nimm ihn mit. Zweiter Seelsorgehinweis, beugt euch unter die mächtige Hand Gottes. Wird ein bisschen unangenehm jetzt mit diesem Punkt, Vers 6. So demütig, das finden wir jetzt wieder, nun euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wir hatten ja eben jetzt von den Christen in Kleinasien erfahren, wie es um sie steht. Passio. Erleiden mussten sie, ausharren, was angesagt war. Sie waren übel dran, weil sie Christen waren. Wisst ihr, wenn man sich damals taufen ließ, hatte man sich auf soziale Diskriminierung einzustellen. Dann begann das Leiden mit der Taufe. Nicht umsonst heißt es mal im Neuen Testament, dass man sich die Sache des Glaubens gut überlegen soll. Überschlag die Rechnung sozusagen. Überschlag die Kosten und dann überleg es dir nochmal, ob es dir das wert ist. Ich sag's mal so. Auch eine Gliederaufnahme in 2025 ist nicht einfach eine Wohlfühlentscheidung. In der Bibel wird ehrlich geredet und es heißt da, dass das Bekenntnis des Glaubens auch zu einer Belastung werden kann. Wenn man kein Christ wird, bleibt einem das erspart. Das Holprige ist nun, dass unser Brief meint, die Belastung kommt von Gott. Und in solchen Lagen kommt es darauf an, dass man sich unter die gewaltige Hand Gottes beugt. Was fangen wir jetzt damit an? Ich mache es mal in einem Beispiel deutlich. In Bertolt Brechts Der gute Mann von Sezuan gibt es eine ganz gutherzige junge Frau, die heißt Shente. Sie hat die Schürze umgebunden. Shente in der Schürze. Sie dient allen Armen. Und von Zeit zu Zeit, wenn die Armen sie nur noch ausnutzt, diese gute Shente, verschwindet sie mit ihrer Schürze, geht raus, maskiert sich draußen und kommt wieder herein als Vetter Shuita. Und sie unterdrückt die Armen. Ihr Herz will ihnen nur Gutes tun. Und gerade darum handelt sie so, bis sie sich wieder in reiner Güte um sie kümmern kann. Ich übertrage das. Martin Luther hat von dem gesprochen, was Gott mit der rechten Hand von Herzen tut. Und dem, was er mit seiner linken Hand tun muss, um uns am Ende zu erhöhen. Das heißt, die rechte Hand ist die, die wir mögen, die wir lieben. Aber es gibt auch eine linke Hand Gottes. Am Ende ist auch das Liebe, aber es ist auch ein Zurechtbringen. Für die Christen ist hier eine Haltung angesprochen, die annimmt, was Gott gibt. Beugt euch, heißt es. Beugen ist dann keine gymnastische Übung, sondern es ist eine angemessene Haltung unter die mächtige Hand Gottes. Noch einmal diesen Vers: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Okay, das ist ein bisschen unangenehm, aber auch wichtig. Dritter seelsorgerlicher Rat. Jetzt wird es ein bisschen leichter. Werft eure Sorgen auf ihn. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Immer noch sind wir bei den Christen, die schlecht schlafen. Weil sie die Sorge haben, könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, wenn ihr euch ein bisschen versucht, mal in diese Situation dieser Christen hineinzudenken. Die machen sich echte Sorge, was der nächste Tag bringt. Und darum werden sie mit dem dritten Hinweis nun ermuntert, Lasten abzuwerfen. Ich habe im Schwarzwald ein Stückchen Wald. Ah, jetzt bin ich vielleicht doch ein bisschen, ist nicht ganz die Wahrheit, meine Mutter hat den Wald. Aber ich darf auch in den Wald meiner Mutter. Und zu Corona-Zeiten habe ich mich fürs Holzmachen entschieden. Da hat man immer so gefragt, was machst du jetzt, gell, mit der Zeit? Also ich habe mich fürs Holzmachen entschieden. Hab mir eine Schnitzhose gekauft und habe mich ein bisschen eingesägt und so. Die gab es schon. Der Baumstamm lag, mein erster, den ich selber erlegt habe. Und dann hatte ich ein Problem. Dann musste ich sozusagen das Holz jetzt, das ist unten 150 Meter vom Haus weg, ungefähr 150 Meter den Hang hochbringen. Eieiei. Also ich entschied mich, die 3 Festmeter Holz bis ans Haus zu tragen. Ich wollte schwitzen und mich total verausgaben. 2 Tage später hatte ich immer blaue Flecken auf der Schulter von der schweren Last des Holzes, das teilweise dummerweise ich auch noch nass hochgetragen habe. Ich nahm manchmal ein Tuch auf meine Schulter, weil es echt wehgetan hat, und so kam Stück für Stück nach oben. Mancher dieser Stämme lag wirklich schwer auf meiner Schulter. Und je länger ich lief, desto mehr drückte die Last. Doch wie war es dann schön, oben angekommen zu sein, endlich den Stamm von den Schultern zu bekommen, ihn abwerfen zu können, die Last loszuwerden. Es ist nicht immer so einfach wie mit diesem Stamm, aber ihr wisst, was ich euch sagen will, gell? So dürfen wir das tun. Werft eure Sorgen ab. Werft eure Sorgen auf Jesus. Und das Gute dabei ist, er sorgt für euch. Das ist Gottes Rat, der manches uns auferlegt mit seiner linken Hand. Er uns aber auch anbietet, unsere Lasten und Ängste zu übernehmen und sie für uns zu tragen. Werft eure Sorgen auf ihn. Das gilt ja gerade auch für die harten und schweren Zeiten. Nehmt eure Sorgen in beide Hände und werft sie auf Gott, wie man so eine Satteldecke auf den Rücken eines Pferdes wirft. Und da braucht schon ein bisschen eine Vehemenz. Wisst ihr? Richtig? Ist das deins heute? Dein Hinweis, den du mitnehmen sollst? Oder ist es Hinweis 4? Seid nüchtern und wachsam. Vers 8 und 9. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Ich gehe noch einmal mit meinem nächsten Beispiel zurück zu Corona-Zeiten. Es war im März 2020, da trat unsere damalige Bundeskanzlerin vor ihr Volk, Corona-Lage und so weiter. Und ihr habt höchstwahrscheinlich damals alle ihre Worte gehört. Ich zitiere sie. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Alles, was Menschen gefährden könnte, alles, was dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft schaden könnte, das müssen wir jetzt reduzieren. Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können. Zitat Ende. Das war der 18. März 2020 in einer Zeit, in der man, ihr werdet euch erinnern, über fehlendes Toilettenpapier sprach und wir annehmen mussten, dass es von da an auch für manche von uns schwerer werden wird. Ich denke etwa an Unternehmer, die ich damals in meiner Gemeinde auch in unseren Reihen hatten. Ich denke an Familien mit Kindern, ich denke an die Alten. Ich denke an Leute, die mit weniger Geld auskommen müssen. Wir haben unterschiedliche Meinungen darüber, was es in der Pandemie bedeutete, nun, ich komme zum Text, nüchtern und wachsam zu sein. Darüber will ich mit euch nicht reden. Der Virus war so eine Art brüllender Löwe, der suchte, wen er verschlingen kann. Harmlos war er nicht. Harmlos ist auch der Gegner des Glaubens nicht. Es gibt diesen Gegenspieler Jesu. Es gibt einen Kaputtmacher von Gemeinde. Es gibt diesen listigen Teufel. Ihn zu überhöhen, ist unangebracht. Ihn zu verharmlosen, grob fahrlässig. Es ist schon ernst mit diesem Teufelsvirus. Damals in Kleinasien, wo Christen in schwierigen Zeiten in der Gefahr standen, ihren Jesus loszulassen. Und heute, wo Christen in der Gefahr stehen, ihre Nachfolge bis in die Unkenntlichkeit zu drosseln. Der Teufel, so kommt mir das manchmal vor, scheint unter uns heute kein brüllender Löwe zu sein, als vielmehr ein kleines Kätzchen. Nicht mehr drohend und ängstigend ist er, mehr schmusend und einschläfernd. Es gibt die Gefahr, Jesus loszulassen und nur eine Lösung, Jesus festzuhalten. Festhalten am Glauben, festhalten an der Schrift, seid nüchtern und wachsam. Ist das der Punkt Gottes für dich heute? Dann nimm ihn mit. Noch ein letzter Hinweis an gebeutelte Christen in schwierigen Zeiten. Und damit schließt sozusagen der erste Petrusbrief. Über deinem Leben steht Gottes Gnade. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Also am Ende des ersten Petrusbriefes, wie auch am Ende, wenn es bei dir und mir um alles oder nichts geht, steht eine wahnsinnig starke Zusage Gottes. Und dann, Geschwister, wenn die Werbeslogans, die wir jeden Tag hören, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso, oder ich bin doch nicht blöd, wenn all diese Werbeslogans keine Chance mehr bei uns haben, dann, wenn wir uns wieder von dem nur 23 Wichtigsten in unserem Leben aufreiben lassen, dann, wenn unsere Sorgen und Ringen uns quälen, wenn unser Beugen vor Gott uns wieder schwerfällt oder wir dem Teufel den Weg frei machen, dann also, wenn es um alles oder nichts geht, dann soll etwas anderes gelten. Nicht das Triviale, nicht das, was uns bedrängt. Nicht das Schwere, nicht die Last und auch nicht die Sorge, nicht die Politik, nicht die Wirtschaft, nicht die Welt, all das nicht. Dann zählt allein, ihm gehört die Macht. Der Brief endet, wie jeder Gottesdienst endet, mit dem Segen Gottes, mit der großen Zusage seines Dabeiseins. Wer Gott an seiner Seite weiß, muss sich nicht kirre machen lassen. Lass dich in dieser Woche nicht kirre machen. Okay? Gottes mächtige Hand kann schon mal drücken, ja. Aber sie ist auch kräftig genug, uns zu halten. Ihm gehört die Macht. Wer das im Blick hat, der lebt in der Zusage ewiger Herrlichkeit. Und wer damit unterwegs ist, der rechnet mit dem Gott aller Gnade, von dem Luther sagt, und das fand ich wieder so nett, typisch Luther, nicht ein Stück Gnad, sondern reichlich aus Gnad auf einem Haufe. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Meint ihr, wir könnten vielleicht so miteinander diesen Gottesdienst beschließen, diese Predigt beschließen, indem wir das gemeinsam sagen? Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Ich lade euch ein. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen.